Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
NZZ Akzent.
Thank you very much. Wow.
Jetzt ist es 24 Stunden her, dass Donald Trump gewählt wurde und seine Siegesrede gehalten hat. Wenn man in dieser Siegesrede nach Botschaften sucht, die vielleicht auch Rückschlüsse zulassen auf Politik, wie zum Beispiel Außenpolitik, dann bleibt man unter anderem an diesem Satz hier hängen.
One is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years, we had no wars.
Also er sagt sinngemäß, er will schon ein starkes Militär, das er im Idealfall dann aber nicht nutzen muss. Und die anderen würden sagen, er, also Trump, würde einen Krieg starten wollen. Und dann sagt Trump eben diesen Satz, er werde keinen Krieg starten, sondern er werde Kriege beenden.
But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.
Donald Trump hat die US-Wahlen gewonnen. Er wird Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wieder einmal. Was das für Konsequenzen vor allem außerhalb der USA mit sich bringt, das besprechen wir mit unserem Auslandschef Peter Rajouni. Ich bin Sven Prieger. Peter, dieses Versprechen, was wir gerade gehört haben, das hat er im Wahlkampf ja sinngemäß immer mal wieder auch so gegeben. Dabei müssen wir vielleicht erstmal gucken, über welchen Krieg wir reden. Fangen wir mal mit der Ukraine an. Will er den Krieg in der Ukraine wirklich stoppen oder ist das aus deiner Sicht ein leeres Versprechen, was er da gibt?
Trump hat in seiner ersten Präsidentschaft viele seiner Versprechungen versucht einzuhalten, sofern er konnte, sofern er die nötige politische Unterstützung dafür hatte. Ich gehe davon aus, dass er auch dieses Versprechen ernst meint und einlösen möchte. Nicht zuletzt, weil es seinem eigenen Image dient, sein Image als Dealmaker, als erfolgreicher Verhandler. Das will er beweisen mit dieser Aktion, die er immer wieder auch angekündigt hat. Das ist nicht nur so mal aus dem Bauch heraus gesagt worden, sondern immer wieder. Das ist ein wichtiger Teil seines Programms.
Aber ist das nicht, naiv ist jetzt ein großes Wort, ne? Aber ihm ist ja klar, dass er nicht an Tag 1 den Krieg in der Ukraine sofort stoppen wird.
Ja, das ist natürlich sein politischer Stil, dass er ein bisschen angibt und große Töne rauslässt. Natürlich wird er auch wissen, dass das in 24 Stunden nicht möglich ist.
Was ist sein Plan?
Ich glaube, seine politischen Ziele sind zweierlei. Einerseits ist es, das Make America Great-Ideal umzusetzen, nämlich primär für die amerikanischen Interessen zu sorgen und sich weniger um die Interessen von Partnerländern zu kümmern. Das sieht er sehr kurzfristig, indem er sagt, wir geben ganz viel Geld, also Waffen und Geldhilfe an die Ukraine und kriegen dafür nichts zurück. Das ist ein schlechter Deal. Das dient unseren Interessen nicht. Ich glaube, das ist eine falsche Sichtweise, weil der Ukraine-Krieg letztlich auch eine Chance für die USA ist und bisher gewesen ist, Russlands Militärpotenzial zu schwächen, indem man die Ukraine unterstützt. Das ist im langfristigen Interesse der USA, aber Trump sieht das viel direkter und kurzfristiger als Deal, als Geben und Nehmen von Hardware oder von Geld.
Aber wie würde er dann auf schnelle Art und Weise den Krieg in der Ukraine beenden wollen?
Ja, das ist sehr schwierig. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, auf die er wahrscheinlich setzt. Das eine ist, die ukrainische Seite unter Druck zu setzen. Es braucht ja beide Seiten, die zu einem Friedensdeal oder so zustimmen müssten. Die Ukraine kann er unter Druck setzen, indem er die Waffenhilfe einstellt. Wir haben im letzten Jahr gesehen, was das führt. Man hat ja unter Trumps Anweisung hat der Kongress ein Dreivierteljahr lang die Waffenhilfe blockiert und das hat man sich sehr stark negativ ausgewirkt auf dem Gefechtsfeld für die Ukraine. Die kamen da in die Defensive und kamen aus dieser Defensive bis heute auch nicht mehr richtig heraus. Also das ist schon ein Drohpotenzial, das Trump hat, um Druck auf die Regierung Zelensky zu machen, auch Konzessionen zu akzeptieren. Schwieriger ist es auf der Gegenseite und da sehe ich das Problem viel größer. Auch die Russen müssten ja zustimmen zu einem Friedenspakt oder zu einer Waffenruhe zumindest. Und da sehe ich das Interesse auf der russischen Seite immer noch nicht. Mhm. Das war ja das Problem schon unter all diesen Friedensinitiativen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die Russen militärisch und auch strategisch gar kein Interesse an einem Frieden haben im Moment.
Aber würdest du auch sagen, das bedeutet eigentlich, Trump ist ein bisschen egal, wer als Sieger vom Tisch bzw. vom Kriegsfeld geht, wichtig ist nur, der Konflikt ist vorbei?
Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass Trump langfristige strategische Interessenkalküle hat und das auch abgewogen hat. Er möchte sein Versprechen einlösen und der Welt beweisen, dass er der größte Dealmaker ist und eben diesen Frieden, zu dem die Vorgängerregierung jetzt mehr als 2 Jahre lang nicht fähig war, diesen Frieden zu erreichen.
Es gibt auf X, ist das ganz schön in Anführungszeichen nachzulesen, Zelensky hat natürlich auch nicht lange gewartet, also der ukrainische Präsident, und hat Trump gratuliert zu einem beeindruckenden Wahlsieg. Ist das schon so ein Stück Strategie, die Sorge dafür, ganz schnell in Ungnade zu fallen und deshalb mal ganz höflich und schnell zu gratulieren?
Ja, das wird man jetzt in den nächsten Tagen nicht nur bei Zelensky sehen, sondern bei ganz vielen Regierungen, die eigentlich gehofft haben, dass die Demokraten gewinnen, aber natürlich jetzt ganz schnell umsatteln müssen, um nicht den Zorn Trumps auf sich zu ziehen. Das wird man jetzt überall sehen.
Kannst du einmal einschätzen, wenn wir auf den Ukraine-Konflikt gucken oder auf den Krieg in der Ukraine gucken, was hat das wiederum für Auswirkungen auch auf die Länder drumherum? Also natürlich denke ich jetzt in erster Linie an die beiden Länder, die uns am nächsten sind, also die Schweiz und Deutschland. Kann man das schon abschätzen?
Ja, also der Ukraine-Deal ist natürlich ganz entscheidend. Ich sehe da ein günstiges und ein negatives Szenario. Das günstige Szenario wäre tatsächlich, dass die Russen bereit sind zu einer Waffenruhe, dafür Forderungen stellen, die akzeptabel sind, auch für die Ukraine. Die Ukraine haben das auch schon angedeutet, dass sie auf eine vorübergehende Kontrolle der eroberten Gebiete verzichten könnten, im Gegenzug aber Sicherheitsgarantien verlangen vom Westen. Wenn es in die Richtung ginge, wäre das eigentlich ein Szenario, das akzeptabel erscheint. Ich glaube nicht dran, weil eben die Russen das eher nicht akzeptieren müssen und auch nicht wollen. Das Worst-Case-Szenario wäre tatsächlich, dass Trump jetzt sehr schnell die Waffenhilfe einstellt. Es ist jetzt noch einiges bewilligt aus der Biden-Zeit. Das wird aber im Laufe des nächsten halben Jahres auslaufen. Und dann die Ukraine wieder in diese Situation kommt, dass sie auf dem Gefechtsfeld keine Munition mehr hat und sehr stark unter Druck kommt. Und dann, worst case, wäre tatsächlich, dass die Russen dann erhebliche weitere Gebiete erobern, also mindestens bis zum Dnipro. Und im schlimmsten Fall, dass die ukrainische Regierung auseinanderfallen würde. Das wäre ein ganz, ganz großes Sicherheitsproblem für den Rest Europas.
Aber wie würde Europa auf sowas dann reagieren können?
Rhetorisch würden die sich sehr stark...
Ja, verstehe. Guter Punkt, ja.
Rhetorisch würden die sich sehr stark für die Ukraine einsetzen. Aber man muss schon realistisch sehen, die Militärhilfe, die in diesem Jahr gefehlt hat wegen dieser Blockade 2023, diese Militärmittel können die Europäer nicht ersetzen. Also weitestgehend können sie das nicht ersetzen. Sie haben die Waffen, die Munitionsvorräte nicht und sie haben auch die komplexen Waffensysteme nicht mit präzisen Lenkwaffen und Panzern, schweren Waffen. Also da kann man noch so viel versprechen und Beistand erklären. Man kann die amerikanische Hilfe nicht ersetzen und das ist das Riesenproblem, das wir hier haben.
Das würde auch bedeuten, dass möglicherweise unter einem Präsidenten Trump es dafür keine wirkliche Lösung gibt. Weil wie du sagst, die europäischen Länder zusammen können nicht ja auf einmal, die können sich ja nicht aus der Hüfte schneiden.
Nein, das können sie nicht, aber es ist natürlich trotzdem höchste Zeit, dass sie die Zeichen der Zeit erkennen und Trump wird 4 Jahre Präsident sein. Also da kann noch viel passieren, auch an Destabilisierung im Bereich der NATO. Und deshalb ist es jetzt wirklich, also die roten Lampen leuchten hell auf. Man muss jetzt wirklich die sogenannte Zeitenwende wirklich auch umsetzen und wesentlich mehr in die eigene Sicherheit investieren.
Es gibt noch die Vereinbarung, die ist mit Biden noch geschlossen worden, zwischen Deutschland und eben den Vereinigten Staaten, dass man ab 2026 konventionelle Mittelstreckenraketen oder auch Marschflugkörper in Deutschland stationiert, falls Russland die NATO angreifen will. Das wird dann schon ein bisschen, ich weiß nicht, konkreter auf einmal im Kopf, oder? Also genau das, was du sagst, man muss das wirklich machen. Das ist nicht nur ein hypothetisches Szenario, was man mal macht, sondern das kriegt eine andere Qualität von Bedrohung. Oder male ich da jetzt zu schwarz?
Nein, das ist schon realistisch. Also die Russen haben ja den Vertrag verletzt, dass man Mittelstreckenwaffen nicht entwickeln soll. Sie haben die entwickelt. Die Amerikaner haben den Vertrag dann auch gekündigt, was konsequent war, und haben selbst angefangen, diese Waffensysteme zu entwickeln. Europa hat das komplett verschlafen. und ist jetzt natürlich schon der Bedrohung durch russische Mittelstreckenwaffen sehr stark ausgesetzt und hat zur Abschreckung nichts dem entgegenzusetzen. Und diese Vereinbarung mit Biden, dass er Mittelstreckenwaffen stationiert in Europa, sollte dieses Defizit in Europa ausgleichen, dass Europa auch zur Abschreckung einen Gegenschlag androhen kann, sollte Moskau die eigenen Mittelstreckenwaffen, das sind sehr präzise Waffen, gegen europäische, zum Beispiel Hauptstädte einsetzen. Und es ist sehr zu hoffen, dass dieser Vertrag eingehalten wird, auch von einer Regierung Trump, denn ohne diesen Schutz hat Europa nichts anderes zu bieten. Diese Waffensysteme existieren nicht in Europa.
Also das heißt, die europäischen Länder mehr auf sich achten. Das heißt auch, in der NATO darf man sich nicht zu sehr auch da auf die Amerikaner verlassen. Kannst du was aus Schweizer Perspektive sagen? Hat das irgendeine Auswirkung da oder ist das ein Stück zu, ja, aus amerikanischer Perspektive zu klein, ist jetzt eine gemeine Vokabel in dem Zusammenhang, aber vielleicht nicht ganz im Fokus der Amerikaner, so vielleicht ist das besser.
Ja, die Schweiz glaubt ja immer, dass sie so eine Insel ist, dank ihrer Neutralität, die unangreifbar wäre, aber sie ist natürlich mitten in Europa gelegen und ich glaube, man muss jedes Kriegsszenario mit der Schweiz denken, dass die da ausgespart würde mit den heutigen modernen Waffensystemen, ist eigentlich absurd. Deshalb müsste die Schweiz genau die gleichen Überlegungen machen wie Europa auch, wie der Rest von Europa auch.
Wir sind gleich zurück.
Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, die Mobiliar, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch.
So, jetzt sind wir 24 Stunden nach der Wahl von Donald Trump. Jetzt hat man einmal gesehen, okay, es hat direkt, wie du vorhin sagtest, Auswirkungen. Die Alarmleuchten gehen irgendwie an. Dabei hat er eben gesagt, haben wir am Anfang gehört, er will Kriege beenden. Jetzt gibt es ja noch einen weiteren großen Krieg, mindestens einen weiteren großen Krieg, über den man dann mal reden muss. Also was heißt denn Trumps Außenpolitik für die Situation in Israel gerade? Und Israel ist ja nur zu klein gedacht, also Nahe Osten ist es ja eigentlich, die Region ist ja mittlerweile deutlich größer, die betroffen ist.
Ja, im Nahen Osten ist ja seit dem 7. Oktober sehr viel entfesselt worden und was den Bemühungen der Regierung Biden eigentlich widersprochen hat und auch vorher der Regierung Trump, nämlich die arabischen Länder und Israel zusammenzuführen und die Situation zu entspannen. Das hat die Hamas auch sehr bewusst torpediert mit diesem Angriff auf Israel am 7. Oktober. Und das ist ihr auch gelungen. Die Lage ist destabilisiert. Und man sieht ja jetzt bei der israelischen Regierung sehr klar und auch breit abgestützt in der Innenpolitik, dass man nicht mehr bereit ist, sich zurückzuhalten. Also man möchte da neue Tatsachen schaffen durch den sehr radikalen Angriff auf den Gazastreifen, aber auch den Angriff auf die Hisbollah in Libanon. Und davon hat sich ja die Regierung Netanyahu in keiner Weise abhalten lassen, trotz zahllosen Appellen und Ermahnungen aus Washington. Und deshalb glaube ich nicht, dass sich da viel daran ändern wird. Also sie werden sich wahrscheinlich durch eine Regierung Trump noch mehr unterstützt fühlen in Israel und ermuntert fühlen, diesen Kurs weiterzuführen. Aber eine grundlegende Älterung sehe ich nicht, da gibt es keinen Grund dafür.
Glaubst du auch, dass die Art und Weise, wie, du hast es vorhin selbst geschildert, Trump Politik macht, ein bisschen kurzsichtiger, ein bisschen mehr durchgreifender oder durchgreifender wirkend, könnte man sagen, dass das auch so ein Narrativ erzeugen kann oder eine Wirkung erzeugen kann von Israel, die jetzt sagen, so jetzt greifen wir auch durch? Also wir machen uns das so ein bisschen zu eigen in dem Geiste, wie Politik gemacht wird?
Ich glaube eher, dass die israelische Regierung richtigerweise zum Schluss kam, dass sie die Unterstützung der USA ohnehin hat. Egal, was sie eigentlich tun. Jede Regierung in Washington hat keine Wahl, außer Israel zu unterstützen. Und deshalb haben sie dann auch die Bereitschaft der Regierung Biden eigentlich überreizt. Darum kam es auch zu diesen Ermahnungen. Aber sie haben das auch kaltblütig ausgenutzt, dass gerade in einem Wahljahr die Regierung in Washington eigentlich sich nicht leisten konnte, Israel im Stich zu lassen. Und das ist etwas, was jetzt unter Trump weitergeführt wird. Wahrscheinlich mit weniger Ermahnungen und mehr mehr Unterstützung rhetorisch, aber im Wesentlichen macht das keinen großen Unterschied. Ich sehe eher ein Potenzial für Deals mit den anderen arabischen Ländern, also die halten sich ja jetzt sehr zurück und da wird es weiter, aber auch das ist eine Weiterführung der bisherigen Politik. Die werden jetzt natürlich gucken, dass sie mit beiden Seiten, mit allen Seiten Deals machen können, die vorteilhaft sind, aber an der Großwetterlage wird sich daran dann nichts ändern.
Jetzt beobachtest du seit Jahrzehnten Außenpolitik, du warst Korrespondent. Wenn so ein Ereignis jetzt stattfindet und man ist nicht Amerika als Land, sondern ein Land, was zu Amerika diplomatische Beziehungen pflegt, was ist ein erster guter Schritt, um sozusagen Einfluss sicherzustellen? Also ist es wirklich wie Zelensky, ich gratuliere schon mal, ich meine, das ist natürlich der einfachste und in dem Sinne auch billigste Schritt, aber du weißt, was ich meine, ne? Was muss jetzt passieren, damit man sicherstellt, dass die eigenen Interessen überhaupt gehört werden, wenn es eine Chance gibt?
Also wichtig ist, dass man schon vorsorgt, dass man auch vor so einer Entscheidung Kontakte aufnimmt und pflegt zu beiden Seiten. Das haben viele europäische Regierungen auch gemacht, vielleicht ein bisschen spät und halbherzig, aber haben sie gemacht. Und jetzt muss man auch einen Moment abwarten, wie die Regierungsbildung in Washington sein wird und dann natürlich sofort auf Ministerebene Kontakte anbahnen, dass man da das gegenseitige Verständnis findet. Auch eine schnelle Einladung an Trump wird wichtig sein. Da wird es wahrscheinlich überschwemmt werden von Einladungen, von Staatsbesuchen und eben Kontakte zu den einzelnen Ministern im Kabinett.
Danke, Peter Rajeuni, dass du uns das so eingeordnet hast mit Blick auf, was sind jetzt so ein bisschen die außenpolitischen Konsequenzen nach der Wiederwahl Trumps zum amerikanischen Präsidenten. Danke dir.
Sehr gerne.
Wenn euch neben der Außenpolitik auch noch interessiert, warum Trump die Wahl überhaupt so klar, so schnell gewinnen konnte, dann ist unser USA-Podcast diese Woche was für euch. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ich bin Sven Präger und wünsche euch jetzt erstmal einen guten Rest der Woche. Bis dann. Ciao, ciao.